Vielen Dank für die Einladung. Ich bin Reika Becker-Pelz, das ist Katharina Rothe. Und die Disziplinen, die wir hier auch, deren Differenzen wir hier inszenieren möchten, ist in meinem Fall Politikwissenschaft und in Katharinas Rothes Fall Psychologie. Ganz grob vereinfachend stelle ich das jetzt mal so in den Raum. Unser Ziel heute Abend ist zu zeigen, dass queere Konzepte zuweilen tatsächlich Konsequenzen zu haben scheinen, tatsächlich Auswirkungen zu haben scheinen, nicht nur innerhalb der Universitäten. Sie sind nicht nur eine Ausnahmeerscheinung innerhalb der üblichen Vorlesungen, sondern ab und zu schaffen es queere Konzepte aus der Universität heraus in die allgemeine Diskussion. Und wir deduzieren daraus nicht, oder ich deduziere daraus nicht, dass wir kurz vor einer queeren Revolution stünden oder dass man endlich verstanden hätte, dass die üblichen Binaritäten aufgelöst würden. Aber wir deduzieren daraus, dass die neue Komplexität des Denkens über Gender tatsächlich langsam anzukommen scheint. Jedenfalls werde ich diese Hoffnung aufbauen. Ich glaube, das Ganze ist ja, wie Sie wissen, als Disput aufgebaut. Das heißt, Katharina Rothe wird mir hier widersprechen. Und sie wird mir hier widersprechen aus Gründen, die eben nicht nur politische Gründe sind, sondern, wenn ich antizipieren darf, was sie wahrscheinlich sagen könnte, weil die politische Denkweise in diesem Bereich sehr viel auslässt, dass eine Nicht-Politologin als relevant erachten könnte. Also was wir hier besprechen, ist natürlich also einerseits thematisch, hat was mit queeren Konzepten zu tun und gesellschaftliche Wirkung, und andererseits zeigen wir aber auch, wie man disziplinär unterschiedlich über diese Tatsachenbestände nachdenken kann. Ganz allgemein haben wir als unser Beispiel gewählt für die Auswirkung queerer Konzepte der ganze Rummel um Casta Semenya. Sie erinnern sich vielleicht daran, Casta Semenya hat vergangenen Sommer 2009, den 800-Meter-Lauf gewonnen und den 1500-Meter-Lauf gewonnen für Frauen bei einem World Cup in Berlin. Und es ging in den Wochen, die auf ihre Preisgewinnung folgten, eine große Diskussion los, eine sehr aufgeregte Diskussion los, ob das alles mit rechten Dingen zugegangen sei. Es ist eine Person, die vorher relativ unbekannt war in Athletenkreisen, plötzlich auf dem Weltparkett auftaucht und dann gleich gewinnt. Es kann was nicht stimmen. Diese Intuition wurde sehr viel besprochen, und unserer Meinung nach ist das auch ein Indiz dafür, dass sich etwas tut in der Besprechung um Geschlecht. Bevor ich aber zu Casta Semenya komme, möchte ich ganz kurz meine Prämissen darlegen, um zu zeigen, dass der Fall Casta Semenya tatsächlich uns Indizien dafür bietet, dass wir dabei sind, Änderungen in der Dichotomisierung der Geschlechter zu sehen. Ich werde also zuerst noch mal kurz auf Alltagswissen über Gender in der Sexualität und Transsexualität eingehen, die Diskussion um Casta Semenya ganz kurz ansprechen und dann aus politikwissenschaftlicher Sicht ein paar der Funktionen dieser Aufgeregtheit besprechen wollen. In einem zweiten Teil der Vorlesung, wie Sie wissen, wird dann Katharina Rothe das alles hoffentlich in Frage stellen. Okay, also ganz kurz, das wissen Sie natürlich alle schon, aber nur zur Vergewisserung. Stefan Hirschauer hat ja Folgendes bemerkt über die Geschlechterordnung und das Alltagswissen, innerhalb dessen sich die meisten von uns befinden. Das sind diese vier Hypothesen. Im Alltagswissen geht man davon aus, dass es genau zwei Geschlechter gibt, dass jeder von uns mit einem Geschlecht geboren ist, dass dieses angeborene Geschlecht das ganze Leben lang beibehalten wird und dass das angeborene Geschlecht mit den sozialen Rollen, die wir einnehmen, eins zu eins einhergeht. Also dass Menschen, die Männer sind, eher eine männliche Rolle einnehmen werden und Menschen, die Frauen sind, eher eine weibliche Rolle einnehmen. Das ist also eine Korrelation, um die englischen Begriffe zu verwenden, zwischen Sex und Gender gibt. Das ist das Alltagswissen. Wie Sie wissen, eben weil Sie diese Vortragsreihe schon gehört haben, wird das in der queeren Theorie in Frage gestellt. Es gibt das wissen wir ja inzwischen, nicht nur zwei Geschlechter. Nicht jeder Mensch ist mit nur einem Geschlecht geboren. Das angeborene Geschlecht kann sehr wohl geändert werden. Und das angeborene Geschlecht bestimmt keineswegs das soziale Geschlecht. Jedenfalls nicht so platt ausgedrückt, nicht ganz so offensichtlich. Es gibt sehr viele Rollen, die man einnehmen könnte. Die korrelieren natürlich mit der Epoche, in die man reingeboren ist, mit der Klasse, in der man sich befindet, mit dem Milieu, in dem man sich befindet, mit den eigenen Aspirationen. Das heißt, das angeborene Geschlecht korreliert zwar in der Regel Frau sein mit Weiblichkeit, aber was dann Weiblichkeit genau bedeutet und wie maskulin diese Weiblichkeit dann sein darf, ist etwas, was hier sehr stark ausgehandelt werden kann. Das heißt, das angeborene Geschlecht bestimmt noch nicht an und für sich das soziale Geschlecht. Und ich glaube, gerade was diesen vierten Punkt anbelangt, werden wir Differenzen erleben. Okay, zwischen uns. Ganz kurz, die Intersexualität wird ja, Intersexualität und Transsexualität sind Beispiele, die sehr oft verwendet werden, um die Infragestellung dieser vier Prämissen zu erklären. Intersexualität stellt ja die erste Prämisse in Frage, wie Sie wissen, nämlich die Prämisse, dass alle Menschen in genau zwei Geschlechter einzuteilen sind und dass jeder Mensch mit einem Geschlecht geboren sei. Laut der interdisziplinären klinischen Forschergruppe von Gen zur Geschlechtsidentität aus Lübeck sind Menschen Intersexuelle, wenn der folgende Satz auf sie zutrifft: Abweichungen zwischen chromosomalem, gonadalem und phänotypischem Geschlecht werden als Intersexualität bezeichnet. Das heißt, ein Mensch ist dann intersexuell, wenn es unterschiedliche Indikatoren für seine oder ihre Geschlechtlichkeit gibt. Also wenn sein chromosomales Geschlecht mit seinem gonadalem oder phänotypischen Geschlecht nicht übereinstimmt. Ich werde nachher ein paar Beispiele dafür benennen, was das meinen könnte. Diese Definition ist, ich habe sie hier zwar aus einer Forschergruppe, einer medizinischen Forschergruppe genommen, aber diese Interpretation eines sozialen Phänomens ist nicht nur ein medizinisches Phänomen, sondern auch ein politisches. Der Staat greift nämlich, wie Sie wahrscheinlich wissen, ein, wenn jemand nicht eindeutig einem Geschlecht zuzuordnen ist, bestimmt die öffentliche Verwaltung, dass innerhalb der ersten 3 Tage nach der Geburt dieser Person trotzdem ein Geschlecht zugewiesen wird, das dann im Personenstandsregister registriert werden kann. Und um diese Registrierung auch vonstatten gehen zu lassen, muss in der Regel innerhalb der ersten 3 Tage entschieden werden, wie jetzt eine Person am besten korrekt an die Geschlechtsmerkmale des Geschlechts, dem die Person zugewiesen wird, angepasst werden kann. Das heißt, wenn eine Person mit ambigen Geschlechtsteilen geboren ist, dann wird durch einen operativen Eingriff sichergestellt, dass die Ambiguität verschwindet. Das ist nicht an und für sich vorgeschrieben. Was aber vorgeschrieben ist in der Bundesrepublik, ist die Eintragung in das Personenstandsregister. Und im Personenstandsregister gibt es eben nur die Möglichkeit, weiblich oder männlich einzutragen. Es gibt keine dritte Möglichkeit und man kann diese Eintragung auch nicht freilassen. Das heißt, alle Menschen müssen innerhalb von 3 Tagen ihrer Geburt als männlich oder weiblich offiziell eingetragen werden. Transsexualität andererseits bezieht sich auf Leute, dessen Geschlecht sehr wohl phänotypisch bestimmbar wäre, aber in ihrem Fall, also um die Definition zu verwenden, sind das Menschen mit eindeutig weiblichen oder männlichen körperlichen Geschlechtsmerkmalen, die aber inkongruent mit den sozialen Geschlechtsmerkmalen sind. Das heißt, es sind Leute, von denen andere sagen, das ist ganz klar ein Mann, und diese Person sagt aber über sich selber, das ist nicht ganz klar ein Mann, ich bin nicht ganz klar ein Mann, ich empfinde mich als Frau und möchte unter Umständen mein phänotypisches Geschlecht meinem Empfinden anpassen. Das heißt, also bei Intersexuellen haben wir ein Phänomen, das als biologisches Phänomen angesehen wird und das aus sozialen Gründen verändert wird. Und bei Transsexuellen ist es ein Phänomen, das aus eigenem Zutun eine Körperlichkeit geändert wird. Auch hier greift der Staat ein. Der Staat hat, die Bundesrepublik hat sehr klare Richtlinien, unter was für Umständen jemand sein Geschlecht ändern darf, beziehungsweise unter was für Umständen der Staat die Änderung des Geschlechts akzeptiert. Das heißt, dass es eine Änderung in der Geburtsurkunde gibt, im Pass und so weiter. Sie können sich vorstellen, wenn jemand als sehr, sagen wir mal, maskulin auftritt und im Pass steht, dass die Person eine Frau sei, wird man an jeder Grenze angehalten. Das heißt, es gibt gute Gründe von dem Staat, diese Anerkennung verlangen zu wollen, und das ist ein sehr langwieriger Prozess. Zum Beispiel verlangt der Staat von allen Menschen, die möchten, dass der Staat ihr neues Geschlecht anerkennt, dass sie sich scheiden lassen, wenn sie verheiratet sind. Zweitens muss ein Gutachten von einem Arzt geschrieben werden, dass das neue Geschlecht jetzt unveränderlich ist. Also der deutsche Staat lässt es nicht zu, dass man im Laufe des Lebens ein paar Jahre so lebt, sondern man soll diese Änderung nicht rückgängig machen können. Und im Grunde heißt das Fortpflanzungsunfähigkeit. Das heißt, man muss sich unfruchtbar machen und das beweisen können, damit die Gerichte anerkennen, dass man einem anderen Geschlecht angehört, als es im Pass vermerkt ist. Dann darf man einen Antrag stellen, wenn man diese ganzen Nachweise erbracht hat, und darf erst in einem dritten Schritt das Personenstandsregister ändern lassen, aufgrund dessen dann Pässe und so weiter ausgestellt werden. Das heißt, in beiden diesen Fällen, bei beiden diesen Arten von Phänomenen interveniert der Staat sehr stark, um die Binarität auf eine ganz bestimmte Art und Weise aufrechtzuerhalten, um sicherzustellen, dass wenn jemand Frau ist, wenn jemand Mann ist und dies vom Staat anerkannt ist, dies auch mit einer ganz bestimmten Fortpflanzung einhergeht, mit einer ganz bestimmten Lebensweise einhergeht. Man muss sich unterwerfen. Also wenn man die Anerkennung des Staates nicht braucht, keinen Pass braucht, nicht viel verreist und so weiter, kann man natürlich, bleibt es einem frei, verheiratet zu bleiben zum Beispiel. Aber die Kosten können sehr hoch sein. Das ist nur ganz grob eine Einführung in die Situation. Es passiert in den letzten Jahren in diese Richtung sehr viel. Das heißt, diese statische Darstellung, die ich Ihnen jetzt gerade gezeigt habe, ist jetzt aufgebrochen. Es gibt der Bundesgerichtshof in Karlsruhe hat beschlossen, dass diese ganzen Maßnahmen gegen Menschenrechte verstoßen. Wenn man von jemandem verlangt, ein Mann war 40 Jahre lang verheiratet, hat dann erkannt, dass er eigentlich eine Frau sei, und die Richter haben gesagt, sie müssen sich scheiden lassen. Er sagt aber, wir sind beide über 80, wir haben einen Großteil unseres Lebens zusammen verbracht, wir würden gern weiter verheiratet bleiben. Die Frage ist, kann der Staat Leute dazu zwingen, aufgrund der gewollten Änderung im Personenstandsregister sich scheiden zu lassen? Und der Bundesverfassungsgericht hat entschieden, nein, das darf der Staat nicht. Was die Implikationen sind, sind im Moment noch unklar. Also das muss jetzt von der schwarz-gelben Regierung langsam gelöst werden. Ich bin mal gespannt, wie Sie das machen möchten. Weil die Implikationen sind klar. Wenn ein Mann nach dem Gesetz zu einer Frau wird und weiterhin mit einer Frau verheiratet ist, haben wir natürlich einen Präzedenzfall für Frauen, die miteinander verheiratet sind. Das heißt, dieses kuriose deutsche Modell, dass Schwule und Lesben sich in einem gesonderten Register eintragen dürfen, dieses Modell würde damit in Frage gestellt werden. Und das wurde jetzt in einem Parteitag der Grünen auch viel diskutiert. Aber die Hoffnung besteht, dass Schwarz-Gelb die Implikation noch nicht ganz verstanden hat. Gut. Ich bin gespannt. Also da muss man einfach weiter Zeitung lesen und schauen, was passiert. Warum interveniert denn der Staat so stark in die Sexualität von Kindern? Warum ist der Staat so erpicht, zu sagen, wenn ein Kind mit ambigen Genitalien geboren ist, die müssen jetzt operativ entfernt werden, da muss was abgeschnitten werden, damit es ein gutes Mädchen wird, oder da muss etwas hinzugefügt werden, damit es jedenfalls aussieht, als sei es ein Junge. Politologen denken immer funktionalistisch. Das heißt, sie werden diese Frage, warum interveniert der Staat, mit dem Versuch beantworten, auf Funktionen hinzuweisen. Und es gibt drei mögliche Funktionen, über die diskutiert wird, warum der Staat so stark daran interessiert ist, zu intervenieren und zu regulieren. Die erste Funktion, auf die immer hingewiesen wird, ist die Funktion Kontrolle. Der Staat versucht einfach, in das Intimleben seiner Bürger sehr stark einzuwirken. Also Kontrolle kann man als Selbstzweck sehen. Sie wissen, über Kontrolle kann man besser feststellen, wer deviant ist und wer normal ist. Das ist einfach Teil des normalen Verfahrens von Staatlichkeit. Ich erkläre Ihnen erstmal die Funktionen und erkläre Ihnen, warum die alle unplausibel sind. Die zweite Hypothese ist Ordnung. Wir brauchen einfach ein Ordnungssystem. Es ist ein vereinfachendes System, aber alle Ordnungssysteme sind vereinfacht. Sie sind jetzt schon in der Universität, Sie wissen, es wird überall stark vereinfacht. Warum? Man kann die Komplexität der Realität sonst nicht darstellen. Eine Vereinfachung ist ein notwendiger Bestandteil von erstens von Kognition, von dem Versuch, Verallgemeinerung aufstellen zu können. Also es ist Teil unserer kognitiven Ökonomie, aber es ist auch ein Versuch der Abstraktion. Abstraktionen sind nur dann möglich, wenn man Partikularitäten weglässt. Und Staatlichkeit ist ein sehr abstraktes Gebilde. Um Ordnung zu schaffen, wird der Staat immer versuchen müssen, die Komplexität zu reduzieren. Das heißt, die Leute, die nicht ganz passen, passfähig zu machen. Und die dritte Hypothese ist, dass es eine administrative Pathologie ist. Das ist ein Begriff, den ich von James Scott geklaut habe. Das heißt, das hat überhaupt keine Funktion im eigentlichen Sinne, außer dass Verwaltung eben das waren, was Verwaltung immer gemacht haben. Das ist, Verwaltung sind auch selbstlaufende autopoetische Systeme und haben oft wie Blinddärme keine klar definierbare Funktion mehr. So, das ist die dritte Hypothese. Letztes Mal, als ich den Vortrag gehalten habe, tendierte ich und plädierte für diesen dritten Aspekt. Und ich werde gleich erklären, warum ich Unrecht hatte. Aber kurz, warum die ersten zwei nicht so plausibel sind, wie sie sich in erster Linie anhören. Das Problem ist, dass wir sehr viel bessere Kontrollmechanismen inzwischen entwickelt haben, als die brachialen Kontrollmechanismen, die wir noch vor 100 Jahren verwendeten. Kurz, Kontrolle hat sehr viel mit Erfassung zu tun. Die Erfassung von Menschen vor 100 Jahren war noch eine sehr viel stärker anders organisierte Verfassung. Man hat bis vor 100 Jahren in Pässe von Leuten nicht nur das Geschlecht und die Religion reingeschrieben, sondern auch zum Beispiel die Ethnie, also eine Rassifizierung ist vorgenommen worden. Und wir wissen jetzt, dass es nicht sehr viel bringt, jemand schwarz oder weiß oder jüdisch zu nennen. Es ist keine Kontrolle, es ist keine effektive Art und Weise, Menschen in Raster zu packen. Also es geht nicht nur darum, dass es politisch inkorrekt ist, sondern es ist einfach ineffektiv. Wir haben inzwischen, das wissen Sie, den biometrischen Pass durch Aufnahme von Bildern von Fingerkuppen und von allgemeinen Kopfformen kann man sehr viel effizienter die Menschen individuell erfassen. Das heißt, die groben Raster fallen ohnehin weg. Meine Frage ist dann, ist es wirklich notwendig, Leute in Männern und Frauen einzustufen? In Großbritannien, das hatte ich letztes Mal ja länger erzählt, aber in Großbritannien gab es jetzt den Versuch unter der Blair-Regierung, das Geschlecht nicht mehr im Pass und nicht mehr in der Geburtsurkunde zu erfassen, aus dem Grund, dass sie keine Lust hatten, das transsexuelle Gesetz zu ändern. Das ist dann immer messy und ist immer kompliziert und sie haben sich dann gesagt, also die Labour-Regierung hat dann gesagt, naja, statt transsexuellen und intersexuellen Gesetze zu erfassen, schaffen wir einfach die Kategorie Geschlecht ab, Leute machen, was sie wollen, sind, wer sie wollen und es geht uns nichts an. Der Staat muss nicht intervenieren. Interessant ist, dass diese Debatte so in Deutschland nicht geführt wird, aber es scheint andere Staaten jedenfalls zu geben, die sehr wohl ihre Bevölkerung ganz gut kontrollieren können, ohne ihr Geschlecht erfassen zu wollen. Natürlich war das dann zu radikal und die Labour-Regierung hat sich dann nicht getraut, aber es ist jedenfalls etwas, was lange in der Diskussion war. Es wurde nicht umgeführt, weil die Leute anders kontrolliert werden sollten, sondern weil sie dachten, die Leute regen sich zu sehr auf, wenn sie plötzlich ihr Kind nicht mehr als weiblich oder männlich registrieren dürfen. Okay, zweite Hypothese, Ordnung. Die Geschlechterordnung ist eine Ordnung, die dem Staat sehr am Herzen liegt. Sie wissen, es gibt unterschiedliche Regulierungsmechanismen für Frauen und Männer. Männer müssen jetzt immer noch mit 18 oder 19 oder wann auch immer sie die Schule verlassen, entweder sich als wehrpflichtig definieren oder einen Grund angeben, warum sie nicht wehrpflichtig sein sollten, oder ein Grund wird für sie gefunden, warum sie nicht wehrpflichtig sind. Aber das ist natürlich eine Kontrolle, die die Frauen nicht obliegen. Also sie können mit 18, brauchen sich nicht als zu krank definieren oder als Pazifistinnen zu definieren, sondern es gibt eine grundsätzlich unterschiedliche Definition, eine Regulation von Männlichkeit und Weiblichkeit für 18-Jährige. Auch das wissen Sie ja, das läuft woanders auch anders. In Israel sind Frauen auch wehrpflichtig. In Amerika gibt es nur noch Berufssoldaten und die Laufbahnen sind Frauen und Männern gleich, jedenfalls offiziell, gleichmäßig offen. Das heißt, allein aufgrund der Wehrpflicht ist es vielleicht nicht notwendig, diese ganzen Regularien über Intersexuelle und Transsexuelle zu haben. Und die andere Hypothese, und das ist die CDU immer stark vertritt, wir müssen ja wissen, wer wen heiraten darf. Deswegen brauchen wir Männer und Frauen. Und warum müssen wir wissen, wer wen heiraten darf? Natürlich, weil es der natürlichen Ordnung entspricht. Das ist Hypothese 1. Und die andere Hypothese ist, naja, sonst sterben wir ja aus. Sie lachen, ist es natürlich für viele von uns offensichtlicher, wenn wir uns fortpflanzen wollen, wen wir dazu wählen. Wir fragen auch nicht nach dem Pass und schauen, ob das wirklich die richtige Interpretation war. Also mir ist da auch da nicht sicher, dass das Argument tatsächlich ein überzeugendes Argument ist. Deswegen habe ich letztes Mal für die administrative Pathologie plädiert. Aber ich denke, der Casta-Semenya-Fall zeigt uns, dass diese Hypothesen nicht ganz so abstrus sind. Wie gesagt, sie war im World Cup letzten Sommer Siegerin der 800 und 500 Meter Laufs der Frauen. Die International Athletics irgendwas Foundation meinte, sie sei zu schnell gelaufen. Es kann nicht sein, dass jemand aus dem Nichts kommt und so schnell läuft. Aber wir wollen ihr nicht vorwerfen, dass sie geschummelt hat. Was aber klar ist, da stimmt was nicht. Die ist zu muskulös, sie ist zu maskulin, sie hat eine tiefe Stimme, da passiert was Unfaires. Und damit die ganze Situation allen anderen Frauen, nämlich den Verliererinnen gegenüber, nicht zu unfair ist, müssen wir uns Casta-Semenya genauer anschauen. Das Problem, das sich also der EAF stellte, ist, wann ist jemand eine Frau? Also ich meine, die haben die ganzen Untersuchungen gemacht und sie haben Monate gebraucht, bevor sie vor die Presse gegangen sind. Und was haben sie dann gesagt? Im November 2009 haben sie gesagt, nicht die Person ist eine Frau, die Person ist keine Frau, sondern sie haben gesagt, naja, sie darf ihre Medaillen behalten. Was aber dann noch nicht feststeht, ist, ob sie jemals wieder antreten darf und als wen oder was sie antreten darf. Im Moment, also im Januar 2010, wurde bekannt gegeben, sie darf erstmal nicht antreten, weil nicht geklärt ist, ob sie eine Frau ist. Aber die Untersuchung hat sie alle hinter sich gebracht, die Reports liegen alle vor. Die Frage ist natürlich, die der IAF beantworten muss, wann ist jemand eine Frau? Und das ist nicht so einfach. Ganz kurz, bis 1964 und seit dem Zweiten Weltkrieg mussten sich jedenfalls Leute, die als Frauen in den Olympischen Spielen angetreten sind, auskleiden vor einem Gremium. Und nachdem sie sich ausgekleidet haben, wurde dann bestimmt, ob sie als Frauen antreten dürfen oder nicht. Und Leute, die sich ihre Hosen nicht runterlassen wollten, die sind halt ausgeschlossen worden. Da ging man davon aus, die haben was zu verbergen. Das gilt als nicht ganz zivilisiert und seit 1990 passiert das nicht mehr. Seit 1990 gibt es überhaupt keine automatischen Bestimmungen des Geschlechts, wenn jemand bei den Olympischen Spielen antreten möchte. Aus welchem Grund? Aus dem Grund, dass es wissenschaftlich sehr schwierig ist, festzustellen, wann jemand Frau oder Mann genug ist. Wenn wir jetzt in den Genitalien bleiben, ich fasse mich kurz, aber könnte Sie interessieren, wenn wir hier bei den Genitalien bleiben. Sie wissen, dass es ein Kontinuum gibt in Größe von Genitalien, um das mal ganz ungenau zu definieren. Aber es ist unklar, ab wann etwas als Klitoris noch als Klitoris gilt und ab wann es schon ein Penis ist. Und das heißt, rein visuell lässt sich bei vielen Leuten sehr schlecht bestimmen, nicht bei vielen Leuten, aber meine Güte, bei genug Leuten schlecht bestimmen, ist das die Person jetzt eine Frau oder ein Mann. Man hat 1964 an die 15 Leute aus den Olympischen Spielen ausgeschlossen, nachdem sie die Hosen, wie gesagt, runtergelassen haben. Aber er hat dann herausgefunden, dass es fälschlich ein falscher Beschluss war. Das waren wirklich Frauen. Die Sache ist die, weibliche Athleten oder Athletinnen haben ein höheres Level an Androgenen als, man sagt, normale Frauen. Und wenn man mehr Androgene hat, hat man entsprechend mehr Muskeln, eine größere Klitoris und einen flacheren Oberkörper. Das heißt, dass Sportlerinnen im Allgemeinen sowieso differieren von Frauen im Allgemeinen, wenn man so ganz grob verallgemeinert. Das heißt, Athletinnen sind an und für sich schon vom Körperbau anders und haben einen anderen hormonalen Haushalt als andere Frauen, die nicht so sportlich sind. Das heißt, man muss diese Differenz schon bei diesen Untersuchungen einberechnen. Nur wenn wir zugeben, also auch athletische Männer haben mehr Androgene als nicht athletische Männer. Ab wann hat jemand zu viele Androgene, jetzt sind wir beim hormonalen Aspekt, ab wann hat jemand zu viele Androgene, um nicht mehr Frau zu sein oder um einen unfairen Vorteil zu haben, auch als Mann? Ja, da müsste man fast Quantitäten angeben können. Das macht aber kein Mensch. Man sagt einfach, es gibt natürliche Differenzen. Manche Leute sind natürlichere, bessere Athleten und haben mehr Androgene. Das betrifft auch Frauen und Männer. Aufgrund von existierenden Androgenen, die den Körperbau beeinflussen, kann man nicht sagen, ist jemand Frau oder Mann genug. Auch bei Chromosomen haben wir ein Problem. Es gibt auf dem Y-Chromosom in der Regel ein Gen, das Menschen zu Männern macht. Und manchmal funktioniert dieses Gen nicht. Aus verschiedenen Gründen. Ganz interessant, aber funktioniert nicht. Diese Männer sehen aus wie Frauen. Obwohl sie chromosomal Männer sind. Also es gibt Menschen, die chromosomal Männer sind, aber phänotypisch jedenfalls weiblicher als ich. Ähnlich gibt es aber auch Leute ohne Y-Chromosom, die dieses Gen haben. Das kommt nämlich ab und zu auf X-Chromosomen vor. Das heißt, es gibt auch Leute, die chromosomal Frauen sind, die aber aussehen wie ein stinknormaler Mann. Das heißt, man kann phänotypisch nicht bei allen Menschen feststellen, ist das wirklich ein Mann oder eine Frau. Denn bei diesen vielen komplizierten Fällen muss man ja Entscheidungen treffen, ab wann, welches Kriterium wie ausschlaggebend ist, damit diese ganzen Leute, die sich dazwischen befinden, also intersexuell sind, eigentlich eine Frau, eigentlich ein Mann sind. Deswegen hat man, wie gesagt, seit 1990 es aufgegeben zu testen, ob Leute wirklich Frauen sind, die als Frauen auftreten. Aber in Fällen, in denen Leute als zu maskulin gelten, wie bei Caster Semenya, macht man den Test dann doch. Und das haben Sie vielleicht in den Medien gesehen, da wird viel diskutiert, was jetzt passiert. Denn wir haben keine Kriterien für Frau und für Mann, dass sie angewendet wird. Ne? Das Kriterium, was ich vorhin nannte, das staatliche Kriterium ist, wie steht es in der Geburtsurkunde? Und in vielen Zeitungen, jedenfalls in englischen Zeitungen, war ihre Geburtsurkunde abgebildet, da steht F. Und Südafrikaner sagten dann, schaut mal, Geburtsurkunde steht F, ist eine Frau, könnt ihr gar nicht diskutieren. Die IAF sagt, naja, südafrikanische Geburtsurkunden und versuchen dann zu erklären, dass es trotzdem ein Problem geben könnte. So, in der Diskussion, die darauf folgte, in den Wochen, die darauf folgten, gab es sehr viel Aufregung. Und was sehr viel diskutiert wurde, das sind jetzt, also in im Gegensatz zu den deutschen Zeitungen, auf die ich gleich zurückkomme, sind in anglophonen Zeitungen ist sehr viel recherchiert worden. Es wurde nämlich sehr viel behauptet, dass man müsste ja nur ihren Freund fragen, ob das eine Frau oder ein Mann ist, der würde es ja wissen. Es hat Caster Semenya keinen Freund. Im Zitat 2 sehen Sie, eine Schulfreundin von ihr sagte, she doesn't like boys, but that doesn't mean she's not a girl. Interessante Zusammenstellung natürlich, als gäbe es sonst eine Korrelation zwischen she doesn't like boys aber, und das Girl-Sein. Ne? Aber das sind natürlich innerhalb einer heteronormativen Matrix ist so eine Aussage erwartbar. Interessanterweise kommt Caster Semenya aus einem winzigen Dorf in der Limpopo-Provinz im nördlichen Südafrika. Und auch dort ist es völlig akzeptiert zu sagen, she doesn't like boys, but she's still a girl. Also die Idee, dass das Interesse für Jungs und Frau sein nicht sich gegenseitig bedingen, hat auch Limpopo inzwischen erreicht. She liked soccer and she wore trousers to school, sagte ihr Sportlehrer. Ihr Sportlehrer sagt, das ist eine Schule, in der es Mädchenuniformen gibt und Jungenuniformen. Sie hat konsequent, seit sie 11 ist, die Jungenuniform getragen. im Englischen würde man den Begriff Butch verwenden. Ihr Sportlehrer hat erst, als Caster Semenya 16 war, herausgefunden, dass es ein Mädchen ist. Er ging immer davon aus, dass sein Lieblingssportschüler ein Junge sei, weil sie Hosen trug. Es gibt aber auch in der Daily Mail, sehr viele Bilder von ihr und ihren Kumpels in der Schule. Und da war ein ganzer Haufen Mädchen mit sehr kurzen Haaren und Hosen. Und also es war jetzt nicht so ungewöhnlich, dass Caster Semenya nicht weiblich aufgetreten ist. Und dann sagt der Reporter der Daily Mail, auf diese empathische Art und Weise, die Daily Mail manchmal hat: Will her fragile teenage psyche ever recover from the damning remarks about her looks? Diese Deduktion, dass sie hässlich sei, ist eine Deduktion des Reporters. Keiner aus ihrem Umfeld sagte, sie sei hässlich. Ihr Umfeld sagte nur, sie hat sich wie ein Junge angezogen. Und der Reporter sagte, die arme Frau, was Schlimmeres kann man über eine Frau ja gar nicht sagen. Ja, aber diese Interpretation war jetzt keine Interpretation aus ihrem eigenen Umfeld. Ihr eigenes Umfeld sagt, naja, die Frau ist halt nicht feminin. Die Sache ist jetzt die, die Reaktionen der Offiziellen über Caster Semenyas Situation zeigten alle Symptome von Kontrolle, Ordnung und administrative Pathologie. Also administrative Pathologie ist am klarsten. Geschlechtskontrollen waren nicht nur abgeschafft, sondern seit 2000 darf jeder, der sich als transsexuell definiert, sich in dem Geschlecht seiner oder ihrer Wahl bei den Olympischen Spielen einfinden. Wenn man also das den Leuten überlässt, und es gab inzwischen 4 Leute, die angetreten sind als Frauen, wenn man es den Leuten überlässt zu definieren, wann sie Frauen und Männer sind, warum dann nicht im Fall von Caster Semenya? Zweitens, Ordnung und Kontrolle. Die IAAF sagte, sie sei obliged to investigate, es gab etwas zurechtzurücken, es gab unter den verlierenden Frauen sehr viel Aufregung und es gab eine moralische Ordnung der Gerechtigkeit, die es wieder herzustellen gäbe. Ich muss jetzt irgendwann das Wort der Kollegin überlassen. Aber ganz kurz, die Hypothesen von, wenn ich die Hypothesen von Hirschauer und ihre Hinterfragung als Test verwende für die Queerness in der Debatte, dann können wir meines Erachtens eine Auflockerung der Geschlechterordnung sehen. Die erste Hypothese war, es gibt 2 Geschlechter. Die in der deutschen Diskussion, in der FAZ von vorgestern, gab es einen langen Artikel und da wurde über Caster Semenya geredet als Caster Semenya Doppelpunkt, das dritte Geschlecht. Als drittes Geschlecht hat man natürlich nicht mehr nur 2 Geschlechter, das heißt, die erste Hypothese ist jetzt sogar in der FAZ aufgehoben. Ähnlich in der Zeit und in der FAZ, wo in vielen Artikeln, vielen Diskussionen wird betont, dass die Natur des Menschen der Situation, die Caster Semenya, in der sich Caster Semenya befindet, widerspricht. Da wird gesagt, ja, die IAF will nur Männer und Frauen, aber die Natur des Menschen ist komplexer, als der IAF es zulässt. Das heißt, es wird jetzt öffentlich zugelassen, dass es dritte Geschlechter gibt, dass nicht alles so natürlich ist, dass nicht alles so klar ist und dass sehr viel auf unfairen Konventionen beruht. Und meines Erachtens zeigt es, dass das Alltagswissen anhand der Diskussion um Caster Semenya komplizierter geworden ist, als es noch vor 50 Jahren war.
Ja, dann komme ich jetzt sozusagen mit dem zweiten Beitrag und hoffe, dass wir dann auch eine Diskussion eröffnen. Ich werde Rebecca Pates insofern widersprechen, als ich jetzt auf etwas fokussieren werde, was sie außen vor lässt, aus der politikwissenschaftlichen Perspektive. Ich habe jetzt ganz vergessen, nochmal alle ganz herzlich auch in meinem Namen zu begrüßen. Das hole ich jetzt nochmal nach. Es ist wieder zu sehen. Genau. Wir haben ja eben gehört, dass queere Konzepte offenbar selbst Eingang in leistungssportliche Institutionen gefunden haben. In der Folge der Debatte um die Goldmedaille von Semenya. Und was ich nun in den Fokus nehmen möchte, ist, dass das offenbar im Gegensatz steht zu einem öffentlichen und medialen Hype, der darum gemacht wurde und zu dem wir eben auch schon ein paar Beispiele gesehen haben. Und diesen Hype, diese starken Affekte möchte ich jetzt zum Ausgangspunkt nehmen und beleuchten mit psychoanalytischer Theorie, mit ein paar psychoanalytischen Gedanken, der Frage nachgehen, warum? Was macht diesen Affekt aus? Und möchte am Anfang auch nochmal betonen, dass es mir nicht darum geht, also das Geschehen im Ganzen zu analysieren oder der Frage nachzugehen, inwieweit die Debatte sexistisch und rassistisch zu bewerten sei. Und noch viel weniger werde ich auf die Person Semenya eingehen. Ich nehme diese Debatte als Ausgangspunkt, um die hoch aufgeladenen, affektiv aufgeladenen Reaktionen in der Öffentlichkeit anzuschauen. Und Rebecca Peitz würde sagen, darüber können wir keine Aussage machen. Wir können nicht in das, was man ja auch nicht kann, ja, in das leiblich Verfasste, in das Subjekt hineinschauen, die über die Affekte und was damit zusammenhängt, können wir nichts sagen. Ich möchte jetzt auch noch mal einen kleinen Blick in diese mediale Öffentlichkeit werfen. Hier ein paar Beispiele zu sehen, zunächst mal im Deutschen Boulevard. Ich habe jetzt mal so ein paar Beispiele rausgegriffen in Zeitschriften und Zeitungen. Beispiel hier aus der Bild-Zeitung. Auf der einen Seite Skandalisierung, zum Beispiel Zitat Goldstar, Caster Semenya, Mann und Frau, neue Twitter-Enthüllungen, Sexualisierung, soll ich etwa die Hose runterlassen? Daneben zum Beispiel auf Spiegel Online, ebenfalls Skandalisierung, aber daneben auch Medikalisierung, Pathologisierung in einem Vokabular von Abweichung, Defekt und Störung. Ich lese auch noch mal ein paar Beispiele vor, die Sie auch mitlesen können. Da ist die Rede vom größten Kuriosum der Leichtathletik-WM. Ist die Gewinnerin wirklich eine Frau? Gendefekte oder Hormonstörungen könnten die Ursache für das maskuline Aussehen der Sportlerin sein. In vielen Beiträgen, das haben wir eben auch schon gehört, wird das maskuline Aussehen, die tiefe Stimme ins Feld geführt. Jetzt ein kleiner Blick auf die Reaktionen in der Internetöffentlichkeit als ein Beispiel. In diesen Reaktionen in Online-Foren wird auf der einen Seite Empörung ausgedrückt. Auf der anderen Seite findet man auch Beiträge der Verteidigung, mitfühlende Beiträge, Beiträge, in denen Semenya als Opfer gesehen wird. Und also Empörung, da maßt sich eine was an, Sieg mit unlauteren Mitteln. Auf der anderen Seite, in diesem Mitleidaffekt, wenn sie Opfer ist, ist sie auch nicht mehr bedrohlich. Dann ist sie sozusagen, ja, dann ist sie Opfer und klein gemacht. Auch hier möchte ich jetzt mal ein paar Beispiele vorlesen und die Sie auch mitlesen können. Zum Beispiel ein Beispiel für die Empörung. Wenn sie ein Y-Chromosom habe, dann ist sie zumindest biologisch keine Frau und sollte daher nicht bei Wettkämpfen starten. Das Y-Chromosom wird als natürlicher Vorteil gesehen. Oder in einem anderen Zitat, es gehe nicht an, aus den etwas verunglückten genetischen und hormonellen Umständen im Sport Vorteile zu ziehen. Fürsprechende halten sie zum Beispiel Zitat, zumindest sozial für eine vollwertige Frau. Und in mehreren Beiträgen ist die Rede von einer Laune der Natur. Wenn auf biologisches Wissen oder Halbwissen zurückgegriffen wird, wird auch diese Sprache übernommen der Anomalie, Störung, Abweichung von einer Norm. Und das Ganze geht hin bis zu deutlich sexuell aufgeladenen, mitunter gehässigen Bemerkungen. Ein Beispiel. Abgesehen davon, warum wird eigentlich jetzt so ein Bohai darum gemacht? Als damals die Zuchterfolge des Ostblocks eine Medaille nach der anderen abräumten, hat ja auch keiner gefordert, die Wuchtbrummen mal umzudrehen und nachzuschauen, ob es ein Männchen oder Weibchen ist. Hier also der Vergleich mit Doping, Zuführen von unerlaubten Substanzen zur Leistungssteigerung, der Vorwurf Leistung mit unerlaubten Mitteln. Und auch die Idee ist interessant, man könne durch Nachschauen genau bestimmen. Und der Mensch verschwindet hier nicht zufällig. Im Zitat Zuchterfolge des Ostblocks wird die Vorstellung von Tieren hervorgerufen, die als Wuchtbrummen produziert werden und mit denen man dann mit Sachen umgehen könne. Ähnliche Reaktionen in einem anderen Beispiel im Online-Forum der New York Daily News. Ein Beispiel auch für die Empörung. Not fair to the real woman of athletics. Also die richtige Frau sei im Nachteil. Aber auch Verteidigung. Zum Beispiel, tell us what you think she did that is unfair. Would she also bar a female runner if she was born with extra toes? What did she purposefully do to create an advantage? Is it her fault to be born as she is? Und daneben jetzt noch ein kurzer Blick auf deutlich sexuell aufgeladenes. So was Ähnliches haben wir eben auch schon gehört. Is she a virgin? If not, the boyfriend could tell us her real feel gender. Anderes Zitat, this gives new meaning to the phrase fuck yourself. Und schließlich, both sex organs, who wouldn't want that option? Monday night football, I'm a dude. Shoe sale at Macy's, I'm a chick, I love it. Und auf diese letzten Beiträge möchte ich jetzt mit Ihnen die Aufmerksamkeit lenken, weil ich denke, dass da etwas anklingt, über das ich eine These wagen möchte, eine Interpretation dessen, was macht eigentlich diesen Affekt aus, und möchte dann darauf hinaus auf die These, was macht eigentlich die Hartnäckigkeit, die Resistenz von geschlechtlichen Bildern, von geschlechtlichen Identifikationen aus, und was macht diesen starken Affekt aus, da müsse eine klare zweigeschlechtliche Ordnung immer wieder hergestellt und kategorisiert werden. Genau, jetzt auf diese Zitate. Angesprochen wird hier, also in dieser Idee, beide Sexualorgane, wer würde sich das nicht wünschen? Die Vorstellung, die Fantasie, gleichzeitig Frau und Mann zu sein. Das wird aber zugleich ins Unmögliche und ins Lächerliche gezogen. Und es fällt auch auf, dass die Verknüpfung von Körperlichem, von Biologie zu dem Sozialen quasi automatisch gesetzt wird. Das kann man jetzt entweder als auch so gemeint verstehen, oder man könnte den oder die es geschrieben hat auch so interpretieren, dass da was als absurd aufgedeckt werden soll. Das können wir natürlich jetzt nicht sagen. Worauf ich aber hinaus möchte, ist die These, dass hier eine Vorstellung sowohl artikuliert wird und gleichzeitig abgewehrt wird, gleichzeitig bekämpft wird, nämlich die einer geschlechtlichen Vollständigkeit. Und die Vorstellung, die fantastische Vorstellung, vollständig zu sein und nicht auf den oder die andere angewiesen zu sein. Also ich musste an den Mythos nach Platon denken, dieser Mythos des Kugelmenschen, diese Vorstellung des, des Kugelmenschen Mann und Frau vereinend. Und ich möchte jetzt kurz weiterentwickeln, in Anlehnung an die Formulierung einer Psychoanalytikerin, dass das die Fantasie, alles haben und alles sein zu können, ist und gleichzeitig als unmöglich artikuliert wird. Und worauf ich weiter hinaus möchte, wir sind alle der zweigeschlechtlichen Ordnung unterworfen. Ob wir wollen oder nicht, wir werden identifiziert als männlich oder weiblich. Dazu werde ich dann gleich den Begriff der Identifizierung aus der Psychoanalyse kurz aufgreifen und noch ein paar Worte mehr dazu sagen. Und das Erkennen, nicht alles sein und nicht alles haben zu können, ist ein schmerzhafter Prozess, der von uns allen immer wieder neu vollzogen werden muss und der schmerzhaft ist und auch scheitern kann. Meine These oder Interpretation ist also, dass wir, wenn etwas auftaucht, wie jetzt in dieser Debatte um die Sportlerin, was die binäre Geschlechterordnung, die Zweigeschlechterordnung in Frage stellt. Eine Frage ist ja, woher stammt diese Empörung? Warum dieser starke Affekt? Meine These ist, weil da angestoßen wird, die Fantasie, eine Allmachtsfantasie. Also wir werden an den eigenen Mangel gemahnt, an eigene Versagungen, die wir alle zwangsläufig erlebt haben. Und werden rückverwiesen auf die eigene Begrenztheit, der wir unterworfen sind. Und es kann nicht sein, also das heißt, wir verlegen da in eine fantasierte Figur, fantasieren wir die Vollständigkeit hinein und das darf nicht sein. Und das möchte ich jetzt mit einem kleinen Ausflug in psychoanalytisches Denken noch ein bisschen näher erläutern. Und möchte jetzt, und das soll dann auch den Disput auch begründen oder ausmachen, für psychoanalytisches Theoretisieren sprechen. Und zwar, weil ich denke, dass die Psychoanalyse das Werden des Menschen, das Werden des Subjekts zugleich als leibliches und soziales fassen mag. Oder in einem anderen Begriffsregister gesagt, die Vermittlung von Natur und Gesellschaft im Individuum zumindest zu berühren vermag. Schon Freud hat Geschlechtlichkeit nicht nur als biologisch determiniert vorgegeben verstanden, sondern in Ansätzen Vergeschlechtlichung als einen komplizierten Prozess beschrieben, einen komplizierten Prozess über Identifizierungen, einen Prozess, in dem Leibliches, Organisches, Körperliches nach und nach symbolisiert wird, in Sprache gefasst wird. Und auch das geht niemals völlig auf. Und Freud hat auch schon gezeigt, diese Entwicklungen müssen nicht in die Heterosexualitätsnorm münden. Zumindest ist das eine Seite des freudschen Denkens, der freudschen Texte. Auf jeden Fall gibt es auch die andere, in der er ganz klar immer wieder in diese Bahn münden will. Da gibt es durchaus Widersprüche. Ich möchte jetzt aber für diese Seite des freudschen Denkens plädieren und meine, dass mit diesen Ansätzen oder diesem Denken auch einem Auseinanderfallen der Diskurse entgegengewirkt werden kann. Diskurse, da meine ich jetzt auf der einen Seite den, von dem ich gerade auch ein kleines Beispiel gegeben habe, populärwissenschaftlichen, medialen Debatten, in der vermeintlich die Differenz biologisch festgeschrieben wird, was immer auch damit einhergeht, dass dann innerhalb der Kategorien Differenzen gerade nicht mehr wahrgenommen werden können. Und auf der anderen Seite vorwiegend geisteswissenschaftliche Ansätze, wie auch queere Ansätze, in dem, wie ich jetzt sagen würde und was ich Rebecca Pates entgegenhalten würde, in denen das leibliche Subjekt gerade nicht mehr untersucht wird. Aus der Erkenntnis heraus, dass ja jegliche Bestimmung, die wir vornehmen, nicht loszulösen ist von dem historischen, von dem gesellschaftlichen Horizont. Und ich meine, dass die Diskussion um die Zweigeschlechtlichkeit auch begleitet wird dadurch, dass die Diskurse auch dichotom verlaufen. Und insgesamt betone ich jetzt die ganze Zeit die Hartnäckigkeit, die Resistenz der zweigeschlechtlichen Ordnung und frage, wo liegt es in den Subjekten in uns begründet. Mit zwei Zitaten einer Psychoanalytikerin, Elfriede Löchel, lässt sich, wie ich finde, sehr schön ein Dilemma der Untersuchung von Geschlechtlichkeit auf den Punkt bringen. Will man eine gleichberechtigte Repräsentanz der Entwicklung beider Geschlechter, dann muss man den Unterschied, der doch erklärungsbedürftig ist, immer schon voraussetzen und kann ihn nicht mehr analysieren. Zitat Ende. Weiter das Zitat. Betrachtet man den Unterschied selbst als konstruierten und versucht, die Mechanismen der Konstruktion zu analysieren, so gerät man auch in ein Dilemma. Nämlich, dass es dazu keine Metasprache, kein neutrales Terrain, kein Außerhalb gibt, sondern dass wir alle verstrickt sind in bewusste und unbewusste Erfahrungen und Bedeutungen, bis zurück zu unseren infantilen Erfahrungen, sodass wir auch nicht gefeit sind vor Vermischungen unseres wissenschaftlichen Denkens mit vorwissenschaftlichen, persönlichen Ängsten, Wünschen und Konflikten. Mit anderen Worten, es gibt keine allumfassende Theorie, die die Wahrheit über die Geschlechter ein für alle Mal ergründen könnte. Allenfalls eine, die diese Dilemmata zu reflektieren vermag. So, jetzt nochmal zurück zu der Rezeption der Debatte in der Öffentlichkeit. Hier finden wir vorwiegend biologische Argumentationsmuster. Was macht die Attraktivität dieser Biologisierung aus? Und dem möchte ich mich nähern mit einem kleinen Blick in Sprache der Psychoanalyse, die gekennzeichnet ist durch sehr schillernde Begriffe, durch Metaphern, die nun gar nicht dem Ideal von Trennschärfe beispielsweise auch in der Psychologie, also oder in der Wissenschaft im Allgemeinen entsprechen. Im Gegenteil. Und möchte auch gleich eine Metapher in den Raum werfen, zu dieser Resistenz, Hartnäckigkeit von geschlechtlichen Bildern, nämlich das Bild der Klebrigkeit. Aber jetzt nicht gedacht als das Bild von Klebezetteln, die man einfach abreißen könnte, sondern Verklebung im Sinne von einer Verklebung der leiblich-körperlich-psychischen Verfasstheit und ihrer auch immer symbolischen Bedeutung, von der sie nicht mehr zu trennen ist. Das ist ein Ausdruck der Klebrigkeit, den habe ich von Freud entnommen. Der hat das Bild benutzt in Bezug auf die Libido. Der hat gesprochen von der Klebrigkeit der Libido und meinte damit das Haftenbleiben der sexuellen Energie an bestimmten Objekten. Also, wenn ich nicht loskomme von Liebesobjekten, von denen, die ich liebe oder geliebt habe. Ja, inwieweit lässt sich jetzt diese Metapher auf geschlechtliche Identifikationen beziehen? Die Brücke, die ich hier ganz kurz schlagen will, ein bisschen verkürzt, weil geschlechtliche Entwicklung ein komplizierter Prozess über Identifizierungen ist, die auf früheste Erfahrungen zurückgehen, mit den ersten bedeutsamen anderen, mit den ersten bedeutsamen Liebes- und Hassobjekten. Und diese Erfahrungen, das ist eine weitere Metapher, die auch Freud aufgeworfen hat, sind uns leiblich eingeschrieben und damit machen sie uns aus. Ja, was macht nun das Beharren auf der Differenz aus, die eindeutig bestimmbar sein müsse? Rebecca würde mit kognitiver Ökonomie argumentieren und ich würde sagen, das reicht nicht aus, um den Affekt zu verstehen, um den Affekt zu erklären. Und meine, dass mit der psychoanalytischen Theorie versucht werden kann oder versucht wird, sowohl die Gegebenheit von organischem, von anatomischem zu denken und gleichzeitig das einzugedenken, dass wir diese immer auch mit symbolischer Bedeutung aufladen und auch nur darüber fassen können. Und die Zeit läuft davon. Ich möchte trotzdem noch ganz kurz ein paar, nämlich drei ausgewählte psychoanalytische Begriffe in den Raum werfen und kurz skizzieren, warum ich meine, dass die relevant sind, warum man damit was anfangen kann und dann nochmal zum Schluss diese These, diese Interpretation in Bezug auf den starken Affekt in der Debatte zurückkommen. Das erste ist das Unbewusste. Die Psychoanalyse arbeitet mit der Idee des Unbewussten, um bestimmte Phänomene zu begreifen. Und Freud ist immer angesetzt daran, wo etwas nicht verständlich ist, wo etwas erstmal sich scheinbar dem Sinn entzieht, wo etwas nicht aufgeht. Also Beispiel, ein Symptom wie Phobien oder Zwangshandlungen. Aber auch hat er angesetzt bei der Analyse des Traums oder auch bei Alltagsfehlleistungen, Versprechern und so weiter. Und wenn es darum geht, Phänomene zu begreifen wie Rassismus, Antisemitismus, wie das Ressentiment, was sich ja gerade dadurch auszeichnet, dass es resistent sich hält, dadurch, dass eben es nicht revidiert wird, auch wenn gegenteilige Erfahrungen gemacht werden. Der Triebbegriff. Ich meine, dass mit dem Triebbegriff eine immer schon Verwobenheit von Natur und Gesellschaft fassbar werden kann und zwar hat Freud den Begriff eingeführt als ein Grenzbegriff zwischen Soma und Psyche, Körper, Leib, Seele und hat noch weiter den Trieb entwickelt mit der These der Anlehnung. Und es gibt eine Passage in der Traumdeutung, die ich sehr schön finde, die sehr oft zitiert wird von einer französischen Strömung der Psychoanalyse, anhand der Szene eines ersten Saugens an der Brust, Nahrungsaufnahme, veranschaulicht Freud, wie sich hieran beim Stillen des Hungers einer organischen Körperfunktion zugleich etwas anderes passiert, was über das Organische hinausweist. Nämlich, es entsteht Lust. Freud spricht auch von einer Lustprämie. Und dazu möchte ich noch kurz ein Zitat vorlesen. Anfangs war wohl die Befriedigung der erogenen Zone mit der Befriedigung des Nahrungsbedürfnisses vergesellschaftet. Die Sexualbeziehung lehnt sich zunächst an, eine der zur Lebenserhaltung dienenden Funktionen an und macht sich erst später von ihr selbstständig. Zitat Ende. Hier ist vergesellschaftet als Verknüpfung gemeint, nehme ich an. Ich finde es aber sehr schön, diesen Begriff hier zu sehen, weil man sich diese Szene auch als solche denken kann, dass damit veranschaulicht werden kann, wie von Beginn an die unauflösbare Verwobenheit von menschlicher Natur und dem Gesellschaftlichen, was man da schön ins Bild bringen kann, fassbar wird. Und was auch drin ist in dieser Idee der Anlehnung, das Psychische, das Sexuelle wird vom anderen angestoßen. Und jetzt komme ich auch zu den letzten Folien mit dem Begriff der Identifizierung, den ich schon ein paar Mal erwähnt hatte. Ich möchte jetzt noch mal kurz klarer machen, warum ich meine, dass das zentral ist. Identifizierung ist ein Mechanismus, durch den, Zitat, das menschliche Subjekt sich konstituiert. Und auch hier entwickelt Freud das angelehnt an die Nahrungsaufnahme. Es geht erstmal darum, das Gute aufzunehmen, das Schlechte Unlust auszustoßen. Und dadurch entwickelt sich erst sowas wie ein Ich. Der zweite Punkt, den ich zur Identifizierung noch kurz rausstellen will, ist, dass er wie auch im Alltagssprachlichen immer auch beinhaltet eine Identifizierung von außen. Durch den anderen, die andere. Und das ist jetzt noch ein Hauptpunkt, den ich bringen wollte, dass der Identifizierung, ich identifiziere mich mit den ersten bedeutsamen anderen, mit Mutter, Vater meistens, dass diesem immer schon die Identifizierung durch diese anderen vorausgeht. Das ist auch ein Aspekt, auf dem der Analytiker Laplanche eine ganze Theorie auch aufbaut und genau weiter formuliert. Ich hoffe nun mit diesem kleinen Exkurs in die Psychoanalyse ein bisschen deutlicher machen zu können, wie ich auf diese These komme zum Beharren auf der binären Ordnung. Wozu dient das Beharren auf der klaren Kategorisierung? Wozu die Normierung? Warum wird das Infragestellen also wenn die zweigeschlechtliche Ordnung in Frage gestellt wird, warum wird das als Bedrohung bekämpft oder pathologisiert oder klein gemacht, ins Lächerliche gezogen? Der Versuch einer Interpretation von mir war ja, dass die Infragestellung der klaren binären Ordnung uns an unsere Leiblichkeit, an unseren sexuellen Leib gemahnt und damit auch auf die Beschränkung, die Versagung, die Zurichtung, die wir zwangsläufig erfahren haben, in einem komplexen und nie eindeutigen, geradlinigen Prozess von Identifizierungen. Das konnte ich jetzt hier nur kurz anreißen. Wir identifizieren uns eben nicht nur mit bedeutsamen anderen, sondern wir werden zuvor identifiziert, im Werden begriffen. Und ich meine, etwas von dieser Identifizierung wiederholen wir in dem Akt des Zuschreibens, des Beharrens auf der Zuordnung. Jetzt auch wie im alltagssprachlichen Sinne, jemanden identifizieren, wie bei der Polizei, etwas dingfest machen. Und damit als letzten Satz dann nochmal zurück zu der These, dass mit dem Infragestellen der zweigeschlechtlichen Ordnung eine Vorstellung artikuliert und gleichzeitig abgewehrt wird, nämlich die einer geschlechtlichen Vollständigkeit, einer Allmachtsfantasie. Die Fantasie, alles haben und alles sein zu können, wird angesprochen und zugleich die Unmöglichkeit. Und dann könnte man das paraphrasieren als, da könnte jemand alles sein und alles haben, als Fantasie projiziert, ohne geschlechtliche Beschränkung und Mangel leben, was mir doch selbst zwangsläufig misslingt. Und demnach wäre das vorwiegend ein Neidaffekt in dieser Interpretation. Genau, danke schön.
Und ich stelle jetzt mal die These auf, dass Sie dazu was zu sagen haben.
Ich schon. Also, wenn es keinen Drang gibt, mich zu unterbrechen, dann würde ich dazu kurz was sagen. Mein vorsichtiger Optimismus über die institutionellen Entwicklungen, die wir an dieser doch in vieler Hinsicht traurigen Situation erkennen, ist deduziert aus den Inhalten der Aussagen und nicht aus Annahmen, die hinter den Aussagen gelesen werden, die aber den Aussagen nicht lesbar sind. Also es geht auch um Umgang mit Materialien im öffentlichen Raum. Und ich weiß nicht, ob Katharina Rothe auch vorsichtig optimistisch ist. Sie sagt auf jeden Fall, aber hören Sie sich doch mal die Implikation an. Wenn die Aufregung um Casta Semenya eigentlich Ausdruck unseres Neidgefühls ist, weil wir alle, ich simplifiziere, wie ich es immer tue, unseres Neidgefühls dafür, dass sie der perfektere Mensch ist, weil sie alle Genitalien hat,
In diesem schönen Leserbeispiel Fuck Yourself wurde das ja zur Sprache gebracht. Also es gibt schon Indizien, warum man das so lesen kann, meines Erachtens. Aber die Implikation ist doch, dass sich nie was ändern wird. Weil wir fast einen natürlichen, von der Muttermilch eingesogenen Drang haben, unsere, ich kriege die Ausdrücke nicht in, erogenen Zonen auf die richtige Art und Weise mit den richtigen Leuten, die richtig korrekt identifiziert sind, weiter stimulieren lassen zu können. Das heißt, die Implikationen dieses Weltbildes sind ausgesprochen konservativ. Und obwohl ich Pessimistin bin, allgemein, sehe ich diese Entwicklung, die wir gerade sehen, nicht ganz so dramatisch, wie ich meines Erachtens aus Katharina Rothes Interpretationsweisen ablesen lassen. Da kommen wir ja gar nicht raus, ist es im binären Geschlechtersystem.
Sie haben natürlich erst das Wort. Gut, dann sage ich kurz was dazu. Dem würde ich natürlich widersprechen wollen. Und zwar würde ich absolut nicht sagen, diese Hartnäckigkeit, diese Resistenz verhindert ein weiteres Aufbrechen dieser binären Ordnung. Und als Indiz dafür kann auch gerade das Unbehagen dienen. Und wenn Geschlechtlichkeit sich über einen komplizierten Prozess von Identifizierungen ergibt, da geht das ja nie alles reibungslos ineinander auf. Das heißt, es geht um eine ganz konflikthafte Entwicklung, die nie ohne Reibungspunkte verläuft, wo nie alles in einer eindeutigen Weiblichkeit oder Männlichkeit, wobei dahingestellt ist, was das denn sein soll, ja, möglich ist. Und an diesem Unbehagen, würde ich sagen, lässt sich ansetzen, sowohl theoretisch, wie kommt das überhaupt zustande, dass ich das empfinden kann, als auch um jetzt nicht so verstanden zu werden, ich würde sagen, es wird sich nie was ändern können.
Was ich jetzt da auch sehe, ist, dass es ein sehr starkes Bedürfnis gibt, sich zu kategorisieren und zu sagen, ich bin jetzt Mann, ich bin jetzt Frau, und auch das, um an einem Stil zu kommen, dass der andere auch nicht so war, wie ich mich war. Also ich glaube, da kommt man wahrscheinlich nicht davon weg, dass es das gibt, das Bedürfnis, sich als irgendwas zu identifizieren. Wahrscheinlich ist es nur möglich,
ja, und die Identifizierungen wären nach diesem Denken auch alles andere als eindeutig und nicht widersprüchlich untereinander. Aber der Knackpunkt liegt ja in diesem identifiziert werden, festgelegt werden, was schon am Anfang steht. Und
es drückt ja an sich eigentlich eine Art der Hilflosigkeit auch aus, wenn man quasi vordefiniert wird über diese Voridentifikation. Also da würde ich dann eigentlich auch schon wieder ein bisschen das als pessimistische Grundhaltung titulieren, vordefiniert aus. Weil es steht ja immer dieses Vordefinieren, immer noch wirklich vor dem sich selbst definieren. Bevor man sich selbst eine Identifikationsperson oder Muster zu Rate zieht. Und das ist ja auch die Frage, wie man das wirklich für sich selbst hinterfragen kann und ob das jetzt zum Beispiel in der öffentlichen Debatte so einfach funktionieren kann. Also wenn man jetzt zum Beispiel von außen, also von der Wissenschaft in die mediale Diskussion hineingeht mit Konzepten und Dekonstruktionen, kann man das kognitiv auf jeden Fall vermitteln an eine gewisse Masse, aber dass jetzt als unbehaglich zu definieren, ist natürlich ganz schwierig, weil das ist sehr diffus. Und wie kann man aus diesem Unbehagen denn das konkretisieren? Also wenn ich ein Unbehagen habe, dann kann ich es nicht sofort verbalisieren, worauf dieses Unbehagen zielt oder wogegen es zielt. Und schlussendlich ist das denn, also wenn man das auf die gesellschaftliche Debatte zurückführt, eher die Ansicht von Frau Pitz, die ich da teilen würde, und dass der auch irgendwie vorsichtig optimistisch sehen würde, also in der Methodik, als dass wir dieses Unbehagen zurückzuführen.
Der große Vorteil Ihrer Vorgehensweise ist natürlich, dass sie Affekte erklären kann. Das Einzige, was ich erklären kann, ist kognitive Ökonomien, und so würde ich auch diese Identifizierung eigentlich in erster Linie erklären wollen. Es ist einfach einfacher, wenn die Art und Weise, wie ich die Logiken meiner Verhaltensweise mit der Interpretation meines Selbst übereinstimmen. Also wenn Leute ständig denken, ich sei ein Mann und erwarten, dass ich so und so mich verhalte und ich will mich aber ganz anders verhalten und anders interpretiert werden, ist das einfach erstmal unpraktisch. So, Katharina Rothe sagt natürlich, es ist nicht nur unpraktisch, Leute ärgern sich ganz furchtbar. Und das kann ich gar nicht, das versuche ich auch gar nicht zu erklären, ehrlich gesagt, weil ich, wie sie ja schon artikuliert hat, denke, das ist einfach nicht im sozialen Raum. Die Leute können, vielleicht ärgern die sich alle nicht über Castasemenia und finden die einfach ziemlich klasse, aber tun jetzt so, als seien sie ganz konservativ und als sei es einfacher, wenn die eigentlich wirklich ein Mann ist oder eigentlich ist sie doch eine Frau und so weiter. Also ich würde den Affekt als die Relevanz des Affektes tatsächlich in meine wissenschaftlichen Vorgehensweise ausklammern und dass da was fehlt. Wenn wir die wissenschaftliche Repräsentation des Alltags mit dem Alltag vergleichen, ist klar, da ist was in der, das hatte ich ja vorhin kurz angesprochen, in der Simplifizierung der Komplexität der Realität muss ich Affekte rauslassen. Sie lässt Affekte rein, aber mit der, ich denke, mit bestimmten politischen Implikationen. Wenn wir nämlich auf die Affekte fokussieren, wird es schwierig zu sagen, wie Leute aus ihrem Unbehagen, das haben Sie sehr schön artikuliert meines Erachtens, politische Änderungen, soziale Änderungen, ökonomische Änderungen produzieren möchten. Weil alles, was wir haben, ist Unbehagen und das ist ja noch keine Norm. Das ist einfach eine Befindlichkeit. Wenn Studenten über ihre Befindlichkeiten diskutieren, sage ich immer, ja, und auf welche Norm berufen sie sich jetzt? Und sie würde die Befindlichkeit schon okay finden, aber sie ist nicht handlungsleitend. Denke ich.
Naja, handlungsleitend kann es sein, wenn es der Ansatzpunkt ist, um erstmal Normen zu durchbrechen, bevor ich gleich wieder eine neue draufsetze. Und da würde ich die Affekte mit einbeziehen wollen und das Unbehagen, dem Unbehagen die Möglichkeit zu geben, in Sprache artikuliert zu werden. Was natürlich einen komplizierten Prozess wieder bedeutet. Insofern bin ich in der Tat pessimistischer als du, ja.
Eine Sache würde ich nicht teilen, dass Sie sagen, es gibt nur Befindlichkeit in der psychologischen Theorie, weil das Befindlichkeit ist ja ein völlig subjektives Argument. Ich denke, jetzt, was Sie versucht haben, deutlich zu machen, zu sagen, hinter dem Affekt steht ein Konflikt. Und Konflikt ist nicht Befindlichkeit. Und ich denke, das ist auch etwas, was mit einer psychoanalytischen Theorie, wo man versuchen kann, ranzukommen. Das ist etwas wie Konflikte gibt. Und Sie würden sagen, es gibt einen Grundkonflikt der geschlechtlichen Zuordnung, die auch so etwas wie eine Kränkung beinhaltet, psychologisch bedeutet. Und wenn da jemand auftaucht und auch noch ganz erfolgreich ist und das anscheinend geschlechtlich uneindeutig ist, dass das alte Kränkungen etc. evoziert. Ja? Also sozusagen ein Grundkonflikt. Ja? Aber ich würde es nicht als Befindlichkeit, das finde ich, das ist.
Ich meine, mit der Befindlichkeit habe ich mich auf meine Studenten bezogen, nicht auf Katharina. Also wenn die Studenten sagen, oh, das finde ich jetzt doof, dann sage ich immer, ich hätte gerne eine Norm von ihnen und nicht nur eine Befindlichkeit. Das meinte jetzt nicht, dass das, was wir gehört haben, Befindlichkeiten gewesen seien. Aber ich Ja, und was ich natürlich klar machen möchte, ist, in der Politikwissenschaft reduziert man die Komplexität der Welt, indem man genau das rauslässt. Mit Implikationen denke ich, wissenschaftlichen. Und es fehlt was. Das
ich glaube, Bindigkeit und Affekt können auch sehr interessant sein, wenn man diese administrative Pathologie erfassen will. Mhm. Ich habe das Gefühl, dass der Staat sich herausgefordert fühlt, wenn irgendwas, wenn er sich mit seiner Macht bedroht fühlt, auch wenn es das eigentlich nicht unkritisches ist, dann wäre er überreagiert ja auch. Und das hilft dann vielleicht auch da, das zu erklären. Und ich weiß jetzt in dem Fall, wenn es passt, ansonsten aber spielt sie schon diese Pathologie fest.
Ich sehe schon, Sie versuchen alle mich von diesem Modell zu überzeugen. Ja, ich arbeite an mir. Sie wollten noch was sagen? Möchte jemand allgemein noch was über diese Situation mit Caster Semenya sagen und wie Sie diese Diskussion sehen. Also wie gesagt, das Letzte war, was diese Woche rausgekommen ist, sie darf nicht mehr antreten. Ja. Na gut, also wir haben uns sehr gefreut, hier eingeladen zu sein. Ich finde die ganze Queer-Reihe eine tolle Sache. Das ist eine tolle Initiative, die aus Halle kommt und wir gucken aus Leipzig oft neidisch in den Nachbarort und wünschen uns ähnliche Initiativen. Und ich habe mich sehr gefreut, nochmal eingeladen worden zu sein und diesmal Katharina Rothe mitbringen zu können, damit wir uns unsere Differenzen mal hier ausprobieren können.